Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Als Predigttext lese ich den Schluss des Matthäusevangeliums, als Jesus Abschied nimmt von seinen Jüngern und ihm einen Auftrag mitgibt und zugleich auch eine doppelte Zusage, Verheißung. Ich lese Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Liebe Gemeinde, Jesus versammelt noch einmal, ja, die übrig geblieben sind auf dem Weg der Nachfolge, 11 seiner engsten Anhänger, Jünger, um ihnen einen Auftrag zu geben, der uns ja zunächst einmal den Atem stocken lässt, in die Welt hineinzugehen, also die Sache Jesu weiterzuführen bis zu seiner Vollendung, Menschen in die Nachfolge zu rufen, sie zu taufen, ihnen zu helfen, bei Jesus Christus zu bleiben. Ein großer, ein einzigartiger Auftrag. Und sind eigentlich die Jünger nicht total damit überfordert, mit einem solchen Auftrag? Gucken wir nochmal genau hin. Sie fielen vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Also, da sind immer noch, selbst bei den engsten Anhängern Jesu, einige dabei, die Wackelkandidaten sind, die unsichere Kantonisten sind, die mit ihrem Glauben immer noch schwanken wie ein Rohr im Wind, obwohl sie doch so Großartiges erlebt haben. Sie waren einige Jahre mit Jesus unterwegs gewesen, sie hatten Wunder erlebt, großartige Wunder. Sie hatten eindrucksvolle, vollmächtige Predigten Jesu mitbekommen. Ja, sie hatten auch dann die Erfahrung machen müssen, dass dieser Herr ans Kreuz geschlagen wird, obwohl er ihnen das vorher deutlich und klar gesagt hat, dass er diesen Weg gehen musste. Und das hatte sie doch in tiefe Ängste gestürzt, sodass sie alle flohen. Aber dann hatten sie dem auferstandenen Herrn erlebt, dann hatten sie Jesus nach seiner Auferstehung erlebt, dass er eben nicht im Tode geblieben war. Das hat ihnen neue Hoffnung gegeben, neue Zuversicht. Und sie hatten gemerkt, Jesus, nein, wir sind mit ihm nicht auf einer Verliererstraße, sondern wir sind auf einer Siegerstraße mit Jesus. Man hätte doch erwarten können, nach diesen vielfältigen Erfahrungen der Nähe Jesu, dass jetzt diese 11 Jünger wirklich, ja, standfeste Zeugen Jesu Christi sind, dass sie mutige Bekenner sind, dass sozusagen auch der letzte Hauch der Zweifel weggeweht ist. Nein. So ist es nicht, einige aber zweifelten. Und überlegen Sie mal, liebe Gemeinde, einen Augenblick, was eigentlich Sie getan hätten in dieser Situation, in der Jesus damals stand. Soll er wirklich sein Reich in dieser Welt bauen mit solchen Wackelkandidaten? Wir würden doch instinktiv denken, jetzt brauche ich wirklich die standfesten Bekenner, jetzt brauche ich in dieser Situation wirklich Menschen, die sich nicht umwerfen lassen von den ersten Widerständen und Anfechtungen. Jetzt brauche ich doch wirklich nur die Besten, damit meine Sache in dieser Welt weitergehen kann. Man könnte doch denken, Jesus hätte jetzt erst einmal gesagt, also wer jetzt noch Zweifel hat, den muss ich beiseite schieben. Tut mir leid, aber euch kann ich nun wirklich nicht gebrauchen. Also mit euch klappt das nun wirklich nicht. Macht er aber nicht. Sondern auch die zweifelten, werden jetzt in seinen Auftrag mit hineingenommen. Und da sage ich mal, das finde ich schon außergewöhnlich und das finde ich auch tröstlich. Wissen Sie, warum ich das tröstlich finde? Dass Jesus nicht kommt und zunächst mal bei mir meine Glaubensstärke misst, um festzustellen, es reicht aber nicht. dass Jesus nicht zu mir kommt und fragt, ob ich auch immer wirklich konsequent meinen Weg als Christ mit ihm gegangen bin. Und wenn ich bekennen muss, nein, das war nicht so, dass er dann sagt, aber tut mir leid, du bist da nicht geeignet, um mitzuhelfen, dass mein Reich in dieser Welt gebaut wird, dass Menschen zum Glauben finden, sondern dass Jesus mit uns unsicheren Wackelkandidaten seine Sache in dieser Welt voranbringen will. Das halte ich für tröstlich. Hier wird nicht Israels Next Top-Missionar gesucht. Hier wird nicht irgendwie der nächste Superstar als Missionar gesucht und alle anderen werden aussortiert, sondern hier wird auch der, der immer noch zweifelt, der immer noch voller Unsicherheiten und Fragen ist, von Jesus mit hineingenommen in seine großartige Sendung. Das ist tröstlich. Das bedeutet aber auch, letztlich hat von uns keiner jetzt noch einen Grund zu sagen, aber ich bitte nicht. Also ich bin nun wirklich nicht zu gebrauchen. Und bei mir langt es nun wirklich nicht mit meinem Glauben und mit meiner Ausdauer. Ich habe immer noch so viele Fragen und so bin noch so voller Zweifel, wenn es um diesen Glauben an Jesus geht. Jesus würde sagen, hör, was ich dir zu sagen habe, auch du wirst gebraucht, auch inklusive deiner Fragen und Zweifel will ich dich mit gebrauchen. Nun ist ja dieser Text in unserer Bibel überschrieben mit der Missionsbefehl, so kennen wir das, der Missionsbefehl am Schluss des Matthäusevangeliums. Aber wenn wir genau hinschauen, ist das ja nicht in erster Linie ein Befehl. Übrigens, Befehl klingt auch für mich viel zu militärisch an dieser Stelle. Es ist ein Auftrag sicherlich, den Jesus damals diesen 11 Jüngern gibt, aber dieser Auftrag ist eingepackt sozusagen in eine doppelte Zusage, in eine doppelte Verheißung. Also Jesus schickt nicht Menschen los in diese Welt, um seinen Auftrag auszuführen, ohne ihnen auch zunächst einmal die Grundlage mitzugeben, auf der sie überhaupt für ihn in dieser Welt tätig werden können. Und die Grundlage heißt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Liebe Gemeinde, das ist ja ein Satz von, könnte sagen, von grenzenloser Souveränität, den Jesus hier sagt. Mir ist gegeben alle Gewalt. Also für mich gibt es kein Unmöglich. Und das jetzt nicht nur irgendwo im unsichtbaren Himmel, zu dem ich jetzt auffahren werde, im Reich Gottes, jenseits dieser Welt. Da wären wir ja vielleicht noch schnell bereit zu sagen, ja, ja, im Himmel, da hat Gott natürlich das Sagen. Aber wir leben doch hier auf dieser Erde, auf dieser Welt der Tische und Bänke. Und da wissen wir doch um viele andere Mächte und Einflüsse, die oft genug zerstörerisch sind. Und nun sagst du, Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Also auch hier, auf dieser Erde, ist Jesus der unbegrenzte Souverän? Hat Jesus alle Möglichkeiten in seiner Hand? Ist er der Chef des Ganzen? Nicht wahr? Fangen da nicht auch schon wieder die ersten Zweifel an, so nach dem Motto, da hätten wir gerne mal ein bisschen mehr von gesehen? Ist das nicht so? Wir erleben ja jetzt gerade in erschreckender Weise in diesen Tagen, liebe Gemeinde, wie offensichtlich wir Menschen diese Welt nicht im Griff haben. Wie uns offenbar nicht alle Macht anvertraut ist, um diese Welt auch wirklich in Frieden und Gerechtigkeit und zum Wohle aller zu beherrschen und zu bestimmen. Wir erleben gerade, wie der Machbarkeitswahn von Menschen, zu meinen, wir beherrschen das auch mit dieser Atomtechnik. Und die sind so sicher, wie nur etwas sicher sein kann in dieser Welt. Wir merken mit einem Mal, wie wir Menschen mit unseren Möglichkeiten, mit unserem Können und technischen Sachverstand an die Grenzen kommen, wie uns mit einem Mal Dinge entgleiten, wie wir mit einmal in der Rolle des Zauberlehrlings sind aus dieser Ballade von Goethe, der zunächst einmal mit tollen Formeln Dinge auf den Weg gebracht hat, die ihm plötzlich Kraft ihrer Eigengesetzlichkeit davonlaufen und sich gegen ihn kehren. Und plötzlich weiß der Zauberlehrling nicht mehr weiter, wie er eben das wieder in den Griff kriegen soll, was sich da gegen ihn wendet, weil mit einem Male eben die Wanne nicht nur voll ist in diesem Bild der Ballade, sondern immer übervoller wird und alles überfließt. Das ist im Augenblick gerade an diesem Wochenende eine tiefe Erkenntnis, die selbst mit einem Mal manche der Politiker, die sonst noch so vollmundig geredet haben über den Schutz der Bevölkerung und über die Machbarkeit von Atomtechnik, ein Stück demütiger werden lassen. Ich rede über diesen Text an einem Sonntag, an dem die Macht der Menschen sehr hinterfragt werden muss. Aber die Frage ist ja, und die schließt sich unmittelbar daran an, ist das, was da in Japan und an vielen anderen der Welt, wo eben Völker in Flammen stehen, in Libyen, ist das eigentlich etwas, was grundsätzlich unkontrolliert ist und irgendwelchen lebenszerstörerischen Mächten preisgegeben ist? Oder ist das etwas, wo Gott dennoch, wo Jesus dennoch alles in seiner Hand hat? Ich erinnerte mich in der Vorbereitung der Predigt an eine Erfahrung, liegt schon Jahre zurück. Ich war damals noch beim CVM, als wir von einer Weltratstagung des CVM der Delegation zurückflogen und dann unser Flugzeug über dem Amazonas in Südamerika in eine wirklich heftige Gewitterfront geriet. Und so im ersten Moment, wenn so ein Flugzeug anfängt zu schwanken und dann macht man noch so seine Späßchen, aber dann wurde es immer ruhiger in diesem Flugzeug und vermutlich fingen die ersten auch schon an zu beten, dass das doch alles gut gehen möchte und dass wir doch nochmal wieder sicher landen würden, weil es wirklich schon sehr heftig war, diese Turbulenzen da in dem Flugzeug, und man wirklich in besorgte Gesichter sah. Und in diese ganze Stille hinein hörten wir mit einmal die Stimme des Piloten über den Lautsprecher. Ich werde nie vergessen, was der gesagt hat. Waren nur wenige Worte. All under control. Das waren die entscheidenden Worte. Machen Sie sich keine Sorgen, seien Sie nicht unruhig. Wir haben alles unter Kontrolle. All under control. In dieser Situation war ja nur eins möglich. Entweder glauben wir dem Piloten, dass das stimmt, dass er auch in diesen heftigen Gewitterfronten auch dieses Flugzeug noch sicher zur Landung bringen wird. Oder er hat uns nur was vorgemacht. Oder er hat wirklich nur sozusagen uns zur Beruhigung eine Pille verteilt und in Wirklichkeit saßen die da vorne auch ziemlich besorgt und unruhig, wie sie denn wohl dieses Flugzeug durch diese Gewitterfront bringen konnten. Liebe Gemeinde, mir kommt es gerade in diesen Tagen so vor, als ob wir auch durch diese Ereignisse in Japan jetzt vor dieser Frage stehen, glauben wir das, dass Jesus alles unter Kontrolle hat? Das ist eine Frage. Wir waren damals herausgefordert, ob wir dem Piloten vertrauen und glauben, dass er alles unter Kontrolle hat. Und mir kommt es heute so vor, als ob wir heute gefragt sind, ob wir das eigentlich diesem Jesus zutrauen, dass er alles unter seiner Kontrolle hat. Dass diese Welt also nicht seinen Händen entglitten ist, dass er diese Welt nicht sich selbst überlassen hat oder gar zerstörerischen Mächten überlassen hat, sondern dass er wirklich der Sieger ist, der den Teufel und die Macht des Todes besiegt hat durch sein Leiden, Sterben und Auferstehen und von daher wirklich der einzigartig bevollmächtigte Gottes ist. Da sind wir, denke ich, auch an diesem Morgen herausgefordert, das zu glauben, Jesus zu glauben. Und wenn wir es ihm glauben, liebe Gemeinde, dann bedeutet es ja zugleich auch, dass dieser Herr wirklich alle Möglichkeiten offen hat, dass es eben keine Situation gibt, wo Jesus sagen müsste, da muss ich passen. Wir erleben ja oft genug in der Politik, dass manchmal Politiker auch so den Eindruck erwecken, das kriegen wir schon in den Griff. Die Bankenkrise, andere soziale, politische Probleme, das kriegen wir schon in den Griff und müssen immer wieder dann die Erfahrung machen, dass auch Politiker bei allen guten Vorsätzen und guten Absichten, die wir ihn ja nicht bestreiten wollen, doch schnell an ihre Grenzen kommen. Da kann man natürlich mit so einem Wahlslogan, yes, we can, ein ganzes Volk sozusagen elektrisieren und sich ein bisschen darstellen als politischer Messias, der die Probleme des Landes in den Griff bekommen wird. Und dann merkt man nach der Wahl, wie auch ein Barack Obama auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird und wie er dann im Kongress dort um Mehrheiten kämpfen muss und oft genug ihm sich Widerstände entgegenstellen, die deutlich machen, nein, so einfach geht das nicht. Yes, I can oder yes, we can. Aber die entscheidende Frage ist, ob wir Jesus es zutrauen. Yes, he can, er kann. Für ihn gibt es kein Unmöglich. Und wenn das so ist, liebe Gemeinde, dann bedeutet es ja auch, ja, Jesus hat immer noch alle Trümpfe in seiner Hand, er hat alle Möglichkeiten offen und wir müssen jetzt nicht die Sorge haben, wie können wir Jesus irgendwo in dieser Welt ein bisschen ja, mehr Einfluss verschaffen? Wie können wir Jesus irgendwo ins Spiel bringen, wenn wir anderen Menschen begegnen, die keine Christen sind und ihnen doch gerne etwas von unserem Glauben weitergeben möchten? Nein, dann ist es durchaus so, Jesus ist da immer auch schon unseren Möglichkeiten voraus. Er ist immer schon einen Schritt voraus. Das finde ich sehr ermutigend. Manchmal kommt mir das vor wie in dieser Geschichte vom Hase und Igel, die kennen wir doch. Da ist es natürlich der Trick, dass die Igel da miteinander verabredet haben, der eine ist schon am Ziel, während der andere ja noch am Start ist, und der Hase wundert sich, dass er angehetzt kommt und der Igel immer schon ihm voraus ist. Aber im wirklichen Leben, liebe Gemeinde, ist es so, dass Jesus uns immer schon voraus ist. Wir müssen nicht irgendwie mühsam Terrain erobern für Jesus. Jesus ist immer schon da. Wir müssen ihn nicht mühsam ins Spiel bringen, sondern Jesus hat auch schon bei den Menschen, die ihn noch nicht kennen, einen Anfang gemacht. Er kennt sie und er hat schon seine Geschichte mit ihnen. Und das finde ich sehr ermutigend. Das finde ich sehr ermutigend, dass nicht ich irgendwo mir überlegen muss, wie kann ich denn jetzt mit allen möglichen vielleicht Argumenten oder mit freundlichen Worten oder guten Taten versuchen, für Jesus ein bisschen Terrain in dieser Welt zu gewinnen, ein bisschen Offenheit und Spielraum, damit Menschen vielleicht nochmal neu ins Nachdenken und Fragen kommen nach dem Glauben, sondern dass Jesus eigentlich immer schon den Anfang gemacht hat. Nun, das ist das Erste und Entscheidende. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und dann kommt ein vierfacher Auftrag in aller Kürze an dieser Stelle. Geht hin, sagt Jesus. Geht hin in alle Welt. Wobei das Hingehen nicht damit anfängt, dass wir gleich meinen, wir müssten irgendwo weit in die Welt als Missionare hinausgehen, sondern das Hingehen fängt damit an, dass wir den Weg finden zu unserer Nachbarntür, sag ich mal, oder zu unserem Nächsten, der vielleicht um die Ecke wohnt. Aber das Entscheidende hier ist, und das haben wir Christen oft überhört, dass Jesus wirklich sagt, geht hin, und das heißt, brecht auf, macht euch auf die Socken, geht wirklich los. Also, der Auftrag Jesu beginnt nicht damit, dass wir irgendwo den Mund aufmachen sollen und irgendwo, ich sag mal, von Jesus reden sollen. Der Auftrag Jesu beginnt mit der Beinarbeit. Also mit damit, dass wir uns auf den Weg machen. Und da glaube ich, dass wir oftmals als Gemeinde Jesu Christi bis heute in der Versuchung sind, zu einer Gemeinde der eingeschlafenen Füße zu werden. Das heißt, dass unsere Füße eingeschlafen sind, weil wir das Hingehen verlernt haben. Das Hingehen zu den Menschen. Jesus hat das immer wieder seinen Jüngern gesagt, nicht nur an dieser Stelle. Es gibt eine ganze Reihe von Aufträgen in den Evangelien, die Jesus an seine Jünger weitergibt, die immer so anfangen: Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Aber, oder geht hin zu den verlorenen Schafen Israels. Oder ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Also diese beiden Worte, geh hin, die sind zunächst mal entscheidend, offenbar, weil Jesus uns damit bei unserer Bequemlichkeit packen will. Wir möchten uns gerne zurücklehnen und sagen, wer will, ist ja herzlich eingeladen, auch zu uns als Gemeinde. Jeder ist eingeladen, sonntags zum Gottesdienst, zu den Gemeindeveranstaltungen. Wir hängen eine freundliche Einladung in unsere Schaukästen, herzliche Einladung zu. Also jeder kann doch kommen. Wir lassen die Menschen immer gerne kommen und meinen, es genüge, wenn wir da sind und die anderen kommen dazu. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie Mission geschieht, wie das Reich Gottes ausgebreitet wird, sondern es wird immer so ausgebreitet, dass wir Christen lernen, von uns aus loszugehen und zu Menschen zu gehen und sie da, wo sie leben und wo sie ihren Lebensmittelpunkt haben, eben aufzusuchen. Wie das ganz praktisch aussieht, ich denke, das sieht so aus, dass eine Kirchengemeinde eben auch Menschen in ihrer Mitte besucht. Alte, Kranke, Einsame. Menschen, die vielleicht eine bestimmte Lebensproblematik haben, die oftmals ja nicht von sich aus kommen und sagen, kann mir mal jemand helfen. Aber man bekommt das mit. Man kriegt das mit, dass da irgendwo eine alleinerziehende Mutter überfordert ist mit ihren drei Kindern. Man bekommt das mit, dass da jemand krank ist und der Mann ist verstorben und die Frau lebt da alleine noch in der Wohnung und kann sich kaum noch helfen. Irgendwie kriegen wir das doch mit. Und bleiben wir dann eigentlich auf Distanz oder lassen wir uns einladen, machen wir uns auf den Weg, suchen wir Menschen auf? Und da bedarf es vielleicht gar nicht vieler Worte, sondern vielleicht einfach nur mal sich dazusetzen, zuzuhören, was ein Mensch an Not zu beklagen hat oder wo er sich überfordert fühlt. Und wir geben Menschen das Gefühl, ja, wir als Christen stehlen uns nicht aus unserer Verantwortung davon, auch nicht als Gemeinde, sondern wir sind da, wir sind präsent, weil eben Menschen Zuwendung und Aufmerksamkeit und Liebe brauchen. Gerade von Pastor Fetscher auf der Herfahrt gehört, dass, glaube ich, hier die Kirchenvorstände so vor der Weihnachtszeit mal hier Besuche gemacht haben in der Gemeinde. Das ist so ein kleines Beispiel und ich glaube, Sie haben ganz positive Erfahrungen dabei gemacht, wie gut es mal ist, wenn man mal bewusst einige Leute, einige Menschen, Familien, Alleinstehende, Ältere, Einsame besucht, um auch wirklich mal einen Blick dafür zu bekommen, wo gibt es hier vielleicht auch in unserer Gemeinde Not, wo gibt es einfach auch die Notwendigkeit eines freundlichen Wortes oder einer ganz praktischen Hilfe. Also geht hin. Jede Gemeinde muss gucken, wie sie das beherzigt, aber ich glaube, jede Gemeinde und jeder Christ ist hier ein Stück weit gefordert. Das nächste, mache zu Jüngern alle Völker. Also, liebe Gemeinde, als ich das gelesen habe, da bin ich erst nochmal wieder zusammengezuckt und habe gedacht, Jesus, das geht aber doch gar nicht, was du hier sagst. Machet zu Jüngern. Ich muss gestehen, dem Wort machet gegenüber bin ich ausgesprochen kritisch. Machet zu Jüngern, das sieht so aus, als ob man Bekehrungen machen könne, als ob man Christen produzieren könne, wenn wir es nur geschickt genug anstellen, wenn wir nur die besseren Argumente an der Hand haben, wenn wir nur unsere ganze Überzeugungskraft oder Überredungskünste einsetzen und vielleicht ein bisschen manipulieren und noch suggestiv dabei sind. Du willst doch auch nicht für ewig verloren gehen und du möchtest doch auch, dass dein Leben am Ende das Ziel erreicht. Vielleicht muss man mal ein bisschen die Menschen unter Druck setzen, um ihnen auch deutlich zu machen, wie ernst es um sie steht. Machet zu Jüngern. Nein, liebe Gemeinde, so geht das nicht. Wenn wir versuchen wollten, mit Überzeugungskraft, mit Argumenten Menschen dahin zu bringen, dass sie Jesus vertrauen, dass sie seine Jünger werden, und das heißt ja ganz konkret, dass sie sich Jesus anschließen, ihm nachfolgen. Wenn wir es auf diese Weise versuchen würden, dann wäre überhaupt nichts gewonnen. Dann wäre im Grunde alles sogar kaputt gemacht. Menschen, die den Eindruck haben, dass sie manipuliert worden sind oder dass ihnen suggestiv etwas untergeschoben wurde, die werden sich dann über kurz oder lang umso entschiedener davon abwenden und sagen, davon will ich nichts zu tun haben. Nein, Bekehrung kann man nicht machen. Kein Pastor, kein Evangelist kann andere Menschen bekehren zu Jesus. Aber wie kann Jesus dann dennoch sagen, mache zu Jüngern? Ich kann es nur so verstehen, dass Jesus uns Anteil geben will an seiner Vollmacht. Dass durch meine vielleicht noch so kümmerlichen Worte und mein noch so bescheidenes Glaubenszeugnis hindurch Jesus bei anderen Menschen ankommen will. Es sind nicht meine Worte, es ist nicht meine Überzeugungskraft, sondern es ist Jesus, der durch mich hindurch bei anderen Menschen ankommt. Liebe Gemeinde, gelegentlich bin ich in meinem Dienst wirklich ja richtig überrascht gewesen, wenn dann Menschen kamen und sagten, was du da gesagt hast. Das war heute genau das richtige Wort. Das war so, als ob Jesus mir jetzt das und das klar gemacht hat. Und da bin ich manchmal schon ein bisschen erschrocken, weil ich dachte, ja, ich habe nichts anders getan, als eine Predigt gehalten oder eine Andacht oder eine Ansprache. Und plötzlich merkt ein Mensch, ja, jetzt bin ich gemeint und jetzt meint Jesus mich und er hört durch meine Worte hindurch Jesus. Es sind nicht meine Worte. Es ist nicht meine theologische Einsicht und Erkenntnis, meine Weisheit, sondern es ist die Tatsache, dass Jesus gesagt hat, ja, durch diese Worte hindurch will ich mich einem Menschen offenbaren und zeigen, wer ich wirklich bin. Und nur so kann es dann geschehen, dass eben wir Jünger machen, nicht weil wir sozusagen die Machbarkeit hätten, weil wir es machen könnten, weil wir es hinkriegen könnten, sondern weil Jesus sagt, ich will euch ein Stück Anteil geben auch an meiner Vollmacht und dann könnt ihr es machen. Es gibt noch zwei weitere Aufträge, die werde ich jetzt an dieser Stelle in der Predigt, damit es nicht zu lang wird, nicht noch entfalten. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Es geht dabei eigentlich darum, der Taufe, dass Menschen ihres Glaubens gewiss werden und dass sie hineingetauft werden in eine Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern. Also immer, wenn wir Menschen einladen, ich sage es mal jetzt ganz verkürzt, komm zu Jesus, vertraue Jesus, muss der zweite Satz immer gleichzeitig heißen und komm zu uns in die Gemeinschaft. Es gibt kein Glaubensleben, es gibt keine Nachfolge Jesu Christi ohne die Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern. Und die Taufe ist ein Zeichen, ich gehöre dazu, ich bekenne mich dazu, ich schließe mich dieser Gemeinschaft an. Und lehret sie festhalten, lehret sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Vorhin gehört, es wird eingeladen auch zu Bibelstunden in der Gemeinde. Halte ich für etwas ganz Wichtiges. Leider hat oftmals die Bibelstunde so ein bisschen den Anstrich, ach, das ist was für die alten Leute in der Gemeinde. Und in Wirklichkeit, sage ich mal, ist die Bibelstunde eigentlich genau das, was wir brauchen, damit unser Glaube Wurzeln schlagen kann. Ohne das Wort Gottes, auch die persönliche Beschäftigung mit dem Wort Gottes, können wir auch in kritischen Situationen den Glauben nur schwer festhalten. Wir brauchen die Verwurzelung im Wort Gottes und wir brauchen immer wieder auch die seelsorgerliche Ermutigung, dabei zu bleiben, gerade auch in Situationen, wo wir mit unserem Leben und unserem Glauben in die Krise kommen, durch Leid, Krankheit, andere Nöte. Wer hilft uns dann, dass wir den Glauben festhalten, dass wir mit dem Psalmbeter sagen können, dennoch bleibe ich an deiner rechten Hand, dennoch bleibe ich stets bei dir. Da brauchen wir, denke ich, auch den Zuspruch der anderen. Das können wir uns dann selbst nicht allein sagen. Zum Schluss ein vierfacher Auftrag, eingebettet in die Klärung der Machtfrage und in die Zusage am Schluss, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist, liebe Gemeinde, Jesu Wort nicht zum Sonntag, wie wir es aus dem Fernsehen kennen, sondern das ist Jesu Wort zum Alltag. Manchmal denke ich, ein Wort zum Sonntag ist vielleicht gar nicht so notwendig. Also wenn ich das wörtlich verstehe, da sagt uns jemand etwas zum Sonntag, dann würde ich sagen, nein, also zum Sonntag brauchen wir eigentlich keine guten Ratschläge oder Ermutigungen, wie wir den Sonntag bewältigen können. Das ist ja ein freier Tag, das ist nicht so schwer. Aber was wir miteinander brauchen, und ich sage mal, die richtig guten Worte zum Sonntag sind auch wirklich dann Worte zum Alltag, nämlich wie wir den Alltag mit all seinen Anforderungen, mit seinen Belastungen, manchmal auch mit seinen Nöten und Schwierigkeiten bewältigen können. Und da ist das entscheidende Wort Jesu zum Alltag, ich lasse euch nicht allein, ich bin bei euch. Unser christlicher Glaube bewährt sich nicht bei den schönen Fest- und Feiertagen, wenn wir fröhlich Gottesdienst feiern hier in der Kirche und zusammen sind, sondern unser Glaube bewährt sich in den alltäglichen Aufgaben und Herausforderungen und er bewährt sich so, dass wir dann die Erfahrung machen, Jesus lässt uns nicht allein, er ist bei uns. Vor Jahren, und damit will ich schließen, als ich noch im CVM, auch im Sommer im Camp in Michelstadt war, und das waren immer spannende Zeiten, so mit 13- bis 16-jährigen Jungs dann 2 Wochen zu verleben. Und es war immer unser Anliegen, auch diesen Jungen zu helfen, auch mit ihrem Leben, sich bei Jesus festzumachen und ihm nachzufolgen. Da gab es natürlich oft auch manchen Widerstand und manche Schwierigkeiten, aber es war immer beglückend, wenn so am Ende einer 14-tägigen Freizeit ein Jungs aufstanden und sagten, ja, ich habe hier im Camp Jesus kennengelernt. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich mal für mich die Bibel lesen und beten würde, aber hier bin ich auf den Geschmack gekommen und das nehme ich jetzt mit nach Hause. Und so traf ich dann einen Sommer auch einen dieser Jungen, der im Jahr vorher da diese Schritte des Glaubens zu Jesus hin gemacht hatte. Und ich sagte so zu ihm, Matthias, wie sieht es denn so aus? Freue mich, dass du dieses Jahr wieder dabei bist. Und dann winkt er nur ab und sagt, ja, aber mit dem Glauben, das haut nicht hin. Ich war etwas erschrocken in dem Moment, ich sage, warum haut das nicht hin? Ja, sagt er, hier in der Freizeit Christ zu sein, wo man mit anderen zusammen die Bibel lesen und beten kann, das ist ja leicht. Aber zu Hause, im Alltag, die Schule wieder losging, da war das ganz schnell weg. Das war mal eine schöne Erfahrung. Und ich glaube, Jesus ist nur was so für Freizeit und für Festtage und Feiertage. Da habe ich gesagt, nein, Matthias, da täuschst du dich. Der Glaube ist nicht nur was für Fest- und Feiertage und für 14 Tage hier im Camp, sondern der Glaube ist auch was für den Alltag, auch wenn die Schule wieder losgeht mit all den Aufgaben und mit den Problemen. Da sagt er, woher weißt du das so genau? Ich sage, das weiß ich, weil Jesus es selbst versprochen hat. Dann habe ich ihn hingeschickt und habe gesagt, du hast doch eine Bibel dabei, dann lies mal bei Matthäus am Schluss. Und dann kam er wieder und zeigte mir und sagte, ja, da steht es. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Das ist Jesu Wort zum Alltag. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dann haben wir beide nochmal neu angefangen, das durchzubuchstabieren, was es heißt, dass der Glaube gerade im Alltag bewährt wird, weil Jesus uns da nicht allein lassen will. Und das wünsche ich Ihnen auch, dass Sie das mitnehmen von diesem Tag. Denken Sie dran, Jesus hat alles unter Kontrolle, auch in diesen so bewegenden Tagen, wo wir bestürzt sind über Ereignisse dieser Welt. Und er geht mit Ihnen auch in den Alltag. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.